Sie hören den Artikel Zweiter Weltkrieg (Kapitel Krieg in Europa), Teil 2, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Dieser Artikel behandelt den Zweiten Weltkrieg. Vom Entstehen der Ostfront bis zur Westfront (Juni 1941 bis Juni 1944): Die Absicht, die Sowjetunion zu überfallen, erörterte Hitler bereits im Juli 1940, parallel zu den Invasionsplänen gegen Großbritannien, mit dem Wehrmachtführungsstab. Zu diesem Zeitpunkt hoffte Hitler noch, dass Großbritannien über kurz oder lang aufgeben würde und er auf der Basis einer Verständigung mit England alle Kraft nach Osten werfen könne, um sein großes Ziel anzugehen: Lebensraum im Osten zu erobern. Am 18. Dezember 1940 erfolgte die Weisung, im Mai 1941 die Sowjetunion anzugreifen. Hintergrund dieser Entscheidung war auch die Erkenntnis der Unmöglichkeit einer Landung auf der britischen Insel, solange Luftwaffe und Marine dazu zu schwach waren. Wenn auch nicht alleiniges Motiv, so stand doch der Wunsch dahinter, London via Moskau zum Ausscheiden aus dem Krieg zu zwingen. Ein Angriff auf die Sowjetunion wurde von Hitler als wenig riskant angesehen, weil er die politische Stabilität der Sowjetunion und deren militärisches Potenzial völlig unterschätzte. Mit seiner Fehleinschätzung des sowjetischen Militärpotenzials stand Hitler nicht alleine da. Fast alle seine Befehlshaber teilten sie ebenfalls. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion, dem Unternehmen Barbarossa, entstand am 22. Juni 1941 eine neue Front im Osten Deutschlands. Sie wurde neben der japanisch-chinesischen die am längsten bestehende Front im Zweiten Weltkrieg, die die meisten Opfer forderte. Die deutschen Truppen eroberten riesige Gebiete des europäischen Teils der Sowjetunion, zusammen mit unmittelbar nachrückenden Einheiten der SS und Einsatzgruppen hatten sie den Auftrag, die Gebiete rücksichtslos auszubeuten, einen Teil ihrer Einwohner zu töten und die anderen zur Zwangsarbeit zu zwingen. Dabei wurden systematisch viele Zehntausende Juden umgebracht. Ein halbes Jahr später wurden auch die USA, die allerdings bereits zuvor Großbritannien indirekt unterstützt hatten, durch Hitlers Kriegserklärung offizieller Kriegsgegner Deutschlands. Amerika brauchte Zeit, seine Wirtschaft auf den Krieg umzustellen. Eine Konfrontation der Wehrmacht mit anglo-amerikanischen Landstreitkräften fand erstmals im November 1942 in Nordafrika statt. Krieg gegen die Sowjetunion bis zur Schlacht von Stalingrad, Juni 1941 bis Oktober 1942. Der Balkanfeldzug hatte den Angriffszeitpunkt für einen Überfall auf die Sowjetunion um 4 Wochen verschoben. Der Angriff fand erst am 22. Juni 1941 statt. Obwohl Berechnungen auf deutscher Seite zeigten, dass die Versorgung der Wehrmacht nur bis zu einer Linie entlang Pleskau, Kiew und der Krim möglich war, verlangte Hitler die Eroberung Moskaus im Rahmen eines einzigen, ununterbrochenen Feldzuges. Hier zeigte sich dessen gefährliche Unterschätzung der Sowjetunion, die schon nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 zum Ausdruck gekommen war. Für den Überfall standen 3 Heeresgruppen bereit: Nord, Mitte und Süd. Die Heeresgruppe Nord sollte die baltischen Staaten erobern und dann nach Leningrad vorstoßen. Auf der Heeresgruppe Mitte lag die Hauptlast. Sie sollte nach Moskau vorrücken und war entsprechend stark gerüstet. Die Heeresgruppe Süd sollte die Ukraine erobern. Auch vom besetzten Norwegen aus wurden Angriffe gegen die Sowjetunion unternommen. Sie zielten auf Murmansk, den Hafen und die dortige Eisenbahnverbindung, die Murmanbahn. Ebenfalls an dem Feldzug beteiligt waren 600.000 Soldaten aus verbündeten, neutralen und besetzten Staaten in geschlossenen Großverbänden bis zur Ebene von Armeen und unter der Befehlsgewalt ihrer eigenen Offiziere. Später kamen 30.000 Freiwillige aus neutralen und besetzten Gebieten hinzu, unter anderem Polen, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Russland und Kaukasus, meist Repräsentanten rechtsradikaler oder faschistischer Strömungen in ihren Heimatländern. Am frühen Morgen des 22. Juni 1941 zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr begann der Angriff gegen die Sowjetunion. Obwohl ihm mehrere ernstzunehmende Hinweise, unter anderem von Harro Schulze-Boysen, Arvid Hanak und Richard Sorge zugegangen waren, blieb Stalin davon überzeugt, dass Hitler die Sowjetunion nicht vor einem Sieg über Großbritannien angreifen werde. Der Angriff wurde von 153 deutschen Divisionen, darunter 19 Panzer und 12 motorisierten Divisionen, auf einer Frontlänge von 1600 Kilometern zwischen der Ostsee und den Karpaten geführt. Zwei Divisionen operierten von Finnland aus. Die militärischen Befehlshaber der Roten Armee waren nicht auf diese bisher größte militärische Offensive der Weltgeschichte mit 3,2 Millionen deutschen Soldaten eingestellt. Innerhalb einer Woche kamen Soldaten aus den verbündeten Staaten Rumänien, Italien, Slowakei und Ungarn sowie Finnland hinzu, das kein Bündnis mit Deutschland hatte und Wert auf die Feststellung legte, dass es gegen die Sowjetunion einen Fortsetzungskrieg zur Rückeroberung der 1940 abgetretenen Gebiete führe. Die Rote Armee umfasste im Juni 1941 rund 5 Millionen Soldaten, von denen aber nicht alle an der sowjetischen Westgrenze stationiert waren. Viele der sowjetischen Soldaten an der Grenze ergaben sich ohne Widerstand, während die motorisierten deutschen Truppen zunächst zügig vorankommen konnten. Die Fähigkeit der sowjetischen Streitkräfte, zum damaligen Zeitpunkt einen Angriff oder einen Krieg gegen Deutschland zu führen, muss auch nach neueren Erkenntnissen stark bezweifelt werden. Der erste Wehrmachtbericht am Morgen des 22. Juni 1941 erweckte dagegen den Eindruck, sowjetische Truppen seien nach Ostpreußen eingedrungen. Er unterstützte damit die Präventivkriegslegende der NS-Propaganda, die den Angriff als Verteidigungskrieg darstellte. Tatsächlich war der Überfall auf die Sowjetunion im Wesentlichen ein ideologisch verbrämter Eroberungs- und Vernichtungskrieg mit dem von Hitler bereits Jahre zuvor formulierten Ziel der Gewinnung von Lebensraum im Osten. Damit war ein blockadefestes Großimperium bis zum Ural und über den Kaukasus hinaus gemeint. Am 22. Juni mittags verlas der sowjetische Außenminister Molotow im Rundfunk eine Rede, in der er den Ausbruch des Krieges bekannt gab. Erst 11 Tage später richtete sich Josef Stalin am 3. Juli mit einer Rundfunkansprache an das Volk. Davor war Minsk eingeschlossen und wenig später besetzt worden. Hitler beharrte gegenüber dem OKH lange Zeit auf dem Vorrang der Eroberung der Ukraine anstelle Moskaus. Trotz siegreicher Kesselschlachten scheiterte der Plan Barbarossa bereits im August 1941, weil aus diesen Schlachten dennoch große Teile des Gegners entkamen und sich neu formierten, der Überraschungseffekt des Überfalls abflaute, die deutschen Verluste zunahmen und Hitlers Zickzack der Anordnungen zur Schwerpunktbildung bei der Heeresgruppe Mitte oder der Heeresgruppe Süd sich häuften. Erst nach der Einnahme Kiews wurde am 2. Oktober der Vorstoß auf Moskau wieder aufgenommen. Doch schon im Oktober begann es zu regnen, im November setzte Frost mit -22°C ein. Daraufhin verlangsamte sich die deutsche Offensive, sie blieb immer häufiger in Schlamm oder Schnee stecken und der Angriff auf Moskau kam am 5. Dezember wegen arktischer Temperaturen von bis zu -50°C und der sich versteifenden sowjetischen Gegenwehr zum Erliegen. Am Tag darauf setzte eine sowjetische Gegenoffensive mit frischen, für den Winterkrieg ausgerüsteten Einheiten aus Fernost unter dem Befehl von General Schukow ein, wodurch eine Eroberung der Hauptstadt Moskau durch deutsche Truppen verhindert wurde. Die Flucht der Heeresgruppe konnte zwar durch einen unbedingten Haltebefehl Hitlers gestoppt werden, aber sein Ziel, die Sowjetunion in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen, war misslungen, Barbarossa gescheitert. Die verlorene Schlacht um Moskau war der geopolitische Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges, die eigentliche Zäsur, weil die Serie der deutschen Blitzsiege abriss. Die Wehrmacht verlor bis Ende Januar 1942 rund ein Drittel ihrer Soldaten. 1 Million Gefallene, Verwundete oder Vermisste konnten nur zur Hälfte ersetzt werden. Noch weit stärkere Verluste hatte die Rote Armee mit bis zu diesem Zeitpunkt rund 3,3 Millionen Gefangenen, einer nicht näher bekannten Zahl von Toten sowie 2,2 Millionen Verwundeten und Kranken. Finnland versuchte im Fortsetzungskrieg mit deutscher Unterstützung die im Winterkrieg an die Sowjetunion verlorenen Gebiete in Karelien zurückzuerobern. Nachdem es dieses Ziel im Sommer 1941 erreicht hatte, blieb Finnland jedoch nicht defensiv, sondern besetzte bis Dezember 1941 umstrittene, nie zuvor finnisch gewesene Gebiete. Als Reaktion auf den deutschen Angriff marschierten britische und sowjetische Truppen am 25. August 1941 im Rahmen der anglo-sowjetischen Invasion in den Iran ein. Ziel des Angriffs waren zum einen die Sicherung der Ölförderung der Anglo-Iranian Oil Company und zum anderen die Übernahme der transiranischen Eisenbahn, um die sowjetischen Truppen auch auf dem Weg über den Iran mit britischem und US-amerikanischem Nachschub versorgen zu können. Die Rote Armee hatte sich neu organisiert. Die wichtigsten Großbetriebe der Rüstungsproduktion wurden unerreichbar für die deutsche Luftwaffe an den Ural in Städte wie Ufa und Tscheljabinsk verlegt. Am 16. Dezember gab Hitler den Befehl zum Halten. Bis zum Ende des Jahres wurde die Wehrmacht jedoch weiter zurückgedrängt. Auch die ökonomische Zwischenbilanz fiel Ende 1941 katastrophal schlecht aus. Das Reichskommissariat Ukraine schrieb zum Beispiel Walter Walimond an den Chef der Wehrmachtsrüstung, sei ein völliger Fehlschlag. Junge, schlecht ausgebildete, inkompetente Beamte würden ein brutales Herrentum praktizieren, die mit Reitpeitschen umherliefen und zu häufig von ihrem Recht Gebrauch machten, jeden Ukrainer erschießen zu lassen. Es sei zu befürchten, dass sich die Gesamtstimmung des ukrainischen Volkes gegen uns wendet, wenn sie merken, dass es ihnen wesentlich schlechter als vorher geht. Zitat Ende. Die Ausschaltung der Juden in Handel und Handwerk habe das Rückgrat der Wirtschaft zerstört. Dadurch, dass man die russischen Kriegsgefangenen verhungern lasse, werde Raubbau an verfügbarer menschlicher Arbeitskraft getrieben. Hitlers Weisung Nummer 41 vom 5. April 1942 legte für die Sommeroffensive fest, dass zunächst Stalingrad an der Wolga, dann der Kaukasusraum bis zur türkischen und iranischen Grenze erobert werden sollte um die dortigen Erdölzentren in die Hand zu bekommen. Zunächst trat aber im Südabschnitt der Front die Rote Armee zum Gegenangriff an. In der Schlacht bei Charkow wurden im Mai 1942 die angreifenden sowjetischen Verbände vollständig eingeschlossen. Erneut geriet fast eine Viertelmillion sowjetischer Soldaten in Gefangenschaft. Von Mai bis Juli wurden Sewastopol und die Halbinsel Kertsch auf der Krim erobert, die als Sprungbrett für die Offensive bis zum Kaukasus dienen sollten. Dabei gerieten 150.000 Rotarmisten in Gefangenschaft. Weil im Juni 1942 auch Tobruk in Nordafrika fiel, weckte die NS-Propaganda nach der Krise im Winter nun wieder große Hoffnungen auf einen baldigen Gesamtsieg. Ende Juni 1942 begann die Sommeroffensive im Süden der Ostfront zwischen Kursk und Taganrog am Asowschen Meer, deren Bedeutung Hitler noch einmal am 1. Juni 1942 auf einer Oberbefehlshaberbesprechung in Poltawa herausgestellt hatte. Zitat: Wenn ich das Öl von Maikop und Grosny nicht bekomme, dann muss ich diesen Krieg liquidieren. Zitat Ende. Am 3. Juli überschritten deutsche Kräfte den Don bei Woronesch. 20 Tage später konnte Rostow am unteren Don erobert werden, doch blieb die Gefangenenzahl gering, da die Rote Armee im Gegensatz zu 1941 einen strategischen Rückzug hinter den Don, die Wolga bei Stalingrad und zum westlichen und mittleren Kaukasus einleitete. Am selben Tag, dem 23. Juli, wurde die Weisung Nummer 41 so abgeändert, dass statt des vorgesehenen Nacheinanders nunmehr gleichzeitige Vorstöße ins Kaukasusgebiet und gegen Stalingrad vorgesehen waren. Im Unterschied zur Weisung vom April, bei der Halders Handschrift zu erkennen war, ging diese Weisung direkt auf eine Entscheidung Hitlers zurück. Der Generalstab hatte sie verhindern wollen. Von da an war eine Niederlage voraussehbar. Die Heeresgruppe Süd wurde in die Heeresgruppe A und Heeresgruppe B geteilt. Die schwächere Heeresgruppe B bekam den Auftrag, Stalingrad zu erobern und danach die Wolga hinunter bis Astrachan, 75 Kilometer nördlich vom Kaspischen Meer entfernt, vorzudringen, um so die Fortsetzung des Persischen Korridors zu sperren. Die Heeresgruppe A sollte die Ostküste des Schwarzen Meeres besetzen, dann die Ölquellen von Maikop und Grosny im westlichen Kaukasus in Besitz nehmen und schließlich, weit südlich am Kaspischen Meer, Baku und dessen Ölquellen erobern. Diese Strategie lässt sich, Zitat, nur als glatter Wahnsinn bezeichnen. Zitat Ende. Tatsächlich kam die Heeresgruppe nur bis in den Westkaukasus und eroberte das nördlich davon gelegene Maikop, dessen Ölanlagen aber systematisch und fachmännisch zerstört worden waren. Das nächstgelegene und wichtige Erdölgebiet von Grosny, dessen Besitz Hitler als wesentlich für die Weiterführung des Krieges ansah, wurde nicht erreicht. Damit wurde schon Mitte August deutlich, dass das operative Ziel der Heeresgruppe A nicht erreicht werden würde. Der Angriff auf die Passhöhen des Kaukasus musste Ende August 1942 eingestellt werden. Auch die Heeresgruppe B konnte ihr strategisches Ziel nicht erreichen, obwohl Hitler am 8. November 1942 im Münchner Löwenbräukeller noch von einem Erfolg gesprochen hatte. Zitat: Ich wollte zur Wolga kommen, und zwar an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Zitat Ende. Zwar eroberte sie fast ganz Stalingrad, wurde dort aber Ende November 1942 von sowjetischen Truppen eingekesselt und musste am 31. Januar 1943 kapitulieren. Als Hitler mit Goebbels im Führerhauptquartier Werwolf bei Winnica am 19. August unter vier Augen sprach, war er dagegen noch übertrieben optimistisch gewesen. Man werde nach den Ölquellen von Maikop, Grosny und Baku auch Kleinasien erobern und danach den Iran, den Irak sowie Palästina, um derart die Briten von ihrer Ölversorgung abzuschneiden. Beim baldigen Angriff auf Stalingrad erwarte er die Eroberung der Stadt innerhalb von 8 Tagen. Zur selben Zeit wuchs in der Sowjetunion die Enttäuschung über die ausbleibende Eröffnung einer zweiten Front durch die Alliierten in Westeuropa. Gleichwohl trugen die auf der Basis des Leih - und Pachtgesetzes erfolgten Hilfslieferungen der Amerikaner wesentlich dazu bei, dass die Rote Armee die Kriegführung durchhalten konnte. Dabei waren neben den gelieferten Militärgütern die Nahrungsmittel von Bedeutung. Bei den sowjetischen Soldaten hießen die Büchsen mit festem rosa Pressfleisch Zweite Front. Mehr als die Hälfte der in die UdSSR gelieferten Güter waren an Gewicht gemessen Lebensmittel. Zitat: „Sie reichten aus, um jeden sowjetischen Soldaten während des gesamten Krieges täglich mit schätzungsweise einem halben Pfund Nahrungskonzentrat zu versorgen. Zitat Ende. Die bisherigen Verluste, mehr als 1 Million Soldaten seit Beginn des Russlandfeldzuges, gigantische Überdehnung der Front, unzureichender Nachschub und massiver sowjetischer Widerstand ließen indes den Vormarsch der Heeresgruppen A und B Anfang September 1942 zum Stillstand kommen. Deswegen kam es zu einer Führungskrise im deutschen Oberkommando, in deren Verlauf der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, Feldmarschall Wilhelm List, und der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder, von Hitler entlassen wurden. Hitler übernahm selbst bis zum 22. November 1942 den Oberbefehl der Heeresgruppe. Nachfolger Halders wurde General Kurt Zeitzler. Am 4. Oktober 1942 besprachen Vertreter des sowjetischen Oberkommandos, Georgi Schukow und Alexander Wassilewski, mit den Befehlshabern der um Stalingrad eingesetzten Fronten die geplante sowjetische Umfassungsoperation, durch die die deutsche 6. Armee im Raum zwischen Wolga und Don eingeschlossen und vernichtet werden sollte. Partisanenkrieg. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen wurde in den verschiedenen Staaten Europas eine Umgestaltung entsprechend den nationalsozialistischen, besatzungspolitischen, rassenideologischen und bevölkerungspolitischen Vorstellungen eingeleitet, die die Besatzer mit allen Mitteln der Repression durchzusetzen versuchten. Das betraf vor allem den politischen und militärisch-politischen Widerstand und die jüdische Minderheit, die im gesamten deutschen Machtbereich zum Objekt von Verfolgung und Vernichtung wurde. Mit dem Generalplan Ost entstand unter Heinrich Himmler, dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, ein umfassendes bevölkerungs- und siedlungspolitisches Konzept zur kolonialistischen Germanisierung der besetzten und noch zu erobernden Ostgebiete. Besonders die Bevölkerung Polens, Serbiens, der Ukraine, Weißrusslands und Russlands sollten demnach durchaus niedergehalten werden. Aus der rücksichtslosen Ausplünderung dieser Gebiete ergab sich, dass Millionen der Hungertod drohte, was von den Planern hingenommen, wenn nicht begrüßt wurde. Nach der Entscheidung für den Arbeitseinsatz als dem ökonomisch ergiebigeren Umgang mit der Bevölkerung, vor allem der Sowjetunion, wurden Millionen Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Repression und Ausbeutung stießen bald auf Widerstand. In den Niederlanden streikten zum Beispiel die Polizei und die Eisenbahner. In Frankreich kam es zu bewaffneten Angriffen. In den Balkanstaaten und in Osteuropa war der Widerstand besonders stark und verteilte sich oft auf verschiedene Gruppierungen. Jugoslawische Partisanen unter der Führung von Tito konnten einzelne zusammenhängende Gebiete befreien, und in Griechenland kontrollierten Partisanen der ELAS, EDES und EKKA die Berge. In der Sowjetunion bekämpften kommunistische und anarchistische Gruppen das deutsche Besatzungsregime. Der Partisanenkrieg in der Sowjetunion war von der Roten Armee schon vor dem Krieg geplant worden. Entsprechende Einheiten wurden aufgestellt, die nach der Eroberung eines Gebietes den Widerstand gegen die Besatzer im Hinterland der Front weiterführen sollten. Im Allgemeinen war der Partisanenkrieg durch zahlreiche Verstöße gegen das Kriegsrecht gekennzeichnet. Die Partisanen machten meistens keine Gefangenen oder zwangen sie zum Überlaufen. Auf deutscher Seite enthielt der Kommissarbefehl die Anweisung, Politkommissare der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sie nach durchgeführter Absonderung zu erledigen. So nahm der Partisanenkrieg in Osteuropa seinen Anfang als systematischer Ausrottungskrieg. In Griechenland, Frankreich oder Italien kam es zu vereinzelten Massakern an der Zivilbevölkerung. Kriegseintritt der USA, Dezember 1941. Die Vereinigten Staaten hatten in dem Konflikt zunächst formal Neutralität gewahrt. Die isolationistische Grundstimmung in der US-Bevölkerung ermöglichte es Präsident Roosevelt nicht, direkt an der Seite Großbritanniens und der Sowjetunion in den Krieg einzugreifen. Japan nutzte den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa zur Besetzung des nördlichen Teils von Französisch-Indochina, zwang Großbritannien zur Schließung der Burma-Straße und schloss im September 1940 in Berlin den Drei-Mächte-Pakt mit Deutschland und Italien, der dazu dienen sollte, die USA von einem Kriegseintritt abzuhalten. Der Kongress der USA schuf mit dem Leih- und Pachtgesetz vom 11. März 1941 die legale Grundlage für die vorher bereits praktizierte Unterstützung Großbritanniens. Am 31. Juli 1941 froren die USA, Großbritannien und die Niederlande die finanziellen Mittel Japans ein, was praktisch einem Embargo gleichkam, so dass die Führung des Japanischen Kaiserreichs in einem Krieg gegen die USA, Großbritannien und die Niederlande die einzige Möglichkeit sah, ihre imperialistischen Ambitionen in Südostasien abzusichern. Nach dem Angriff Japans auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und den am 11. Dezember erfolgten Kriegserklärungen Deutschlands und Italiens befanden sich die USA auch offiziell im Kriegszustand mit den Achsenmächten. Trotz des japanischen Angriffs und unmittelbar nach der Beantragung der Kriegserklärung an Japan im Kongress erinnerte Roosevelt seine Berater daran, dass Deutschland das Hauptziel bleibe. Der Grundsatz Germany First wurde während der Arcadia-Konferenz mit dem Entschluss, Deutschland als den gefährlichsten und von Großbritannien und der UdSSR auch einzigen direkt erreichbaren Gegner zuerst zu besiegen, bestätigt. Außerdem würde die Niederringung Deutschlands auch den Zusammenbruch Japans über kurz oder lang herbeiführen. Zu ersten Kampfhandlungen zwischen US-amerikanischen und deutschen Truppen kam es Ende 1942 in Nordafrika. Kriegsschauplatz Nordafrika 1940 bis 1943. Ähnlich wie auf dem europäischen Kriegsschauplatz mussten die Italiener in Nordafrika schwere Rückschläge gegen die Briten hinnehmen. Die italienische Offensive gegen Ägypten im September 1940 kam bereits nach 100 Kilometern infolge der Zerstörung der Nachschubbasen in Libyen und Ägypten zum Erliegen. In der folgenden britischen Gegenoffensive gerieten gegen Ende des Jahres 1940 130.000 Italiener in britische Gefangenschaft. Der deutsche Generalleutnant Erwin Rommel bekam deshalb im Februar 1941 den Auftrag, mit zwei Infanteriedivisionen und einer Panzerdivision des neu aufgestellten Deutschen Afrikakorps den erfolglosen Bündnispartner bei dessen Verteidigung zu unterstützen. Rommel hielt eine defensive Haltung für unangebracht, stattdessen wollte er angreifen. Am 31. März begann Rommel den Vormarsch. Schon am 10. April standen deutsche Panzer vor der ostlibyschen Hafenstadt und Festung Tobruk, die kurz zuvor noch von den Italienern ausgebaut und dann beinahe kampflos geräumt worden war. Nach drei erfolglosen Angriffen musste Rommel vorerst die Eroberung Tobruks zurückstellen. Auch weitere Vorstöße konnten aufgrund von Versorgungsengpässen nicht durchgeführt werden, sodass beide Seiten zu einem Stellungskrieg übergingen. Im November 1941 griffen die Briten wieder an, wobei es der Besatzung von Tobruk endlich gelang, den Belagerungsring zu sprengen. Am 7. Dezember zog sich das Afrikakorps zur Gazala-Linie, 60 Kilometer westlich von Tobruk, zurück. Nachdem Tobruk einer Eroberung durch das Afrikakorps widerstehen konnte, griff Rommel erst im nächsten Jahr wieder an. Am 26. Mai 1942 befahl Rommel das Unternehmen Theseus, um Tobruk zu erobern. Nach schweren Panzergefechten gelang es den Achsenmächten am 10. Juni, Bir Hachaim einzunehmen. Danach wurden Stadt und Festung am 20. Juni besetzt, wofür Rommel als jüngster Offizier der Wehrmacht die Beförderung zum Generalfeldmarschall erhielt. Die deutschen und italienischen Erfolge wurden durch die Verlegung großer Teile der britischen Mittelmeerflotte in den Indischen Ozean für den Krieg gegen Japan begünstigt. Ziele des weiteren Vormarsches durch die libysche Wüste waren Alexandria und der Suezkanal. Kurz vor der ägyptischen Bahnstation von El Alamein hatten die Briten einen 7 Kilometer breiten Verteidigungsgürtel zwischen Mittelmeer und Katara-Senke aufgebaut. Indem bei der ersten Schlacht von El Alamein die Offensive der Achsenmächte stecken blieb. Am 23. Oktober 1942 befahl der neue britische Befehlshaber Bernard Montgomery den Gegenangriff zur zweiten Schlacht von El Alamein. Das zahlenmäßig unterlegene Afrikakorps musste den Rückzug antreten. Die Lage der deutschen Truppen in Nordafrika wurde aussichtslos, nachdem am 8. November 1942 in der Operation Torch alliierte Truppen in Casablanca und Algier gelandet und somit die deutschen und italienischen Truppen in Nordafrika von zwei Seiten in die Zange genommen waren. Am 13. November fiel Tobruk wieder in britische Hand, am 23. Januar 1943 Tripolis. Deutsche und italienische Truppen rückten im November 1942 in Tunesien ein, um Briten und US-Amerikanern zuvorzukommen. Im Februar 1943 konnte Rommel den US-Amerikanern in der Schlacht am Kasserinpass nahe der tunesisch-algerischen Grenze eine schwere Niederlage zufügen, aber deren weiteres Vordringen dennoch nicht aufhalten. Im März und April wurden die Truppen der Achsenmächte im Tunesienfeldzug eingekesselt. Lediglich an der Maritlinie wurde noch erbitterter Widerstand geleistet. Am 12. Mai 1943 – Rommel war inzwischen aus Nordafrika abberufen worden – kapitulierten dessen Nachfolger General von Arnim und sein Stab in Hammamet. Am 13. Mai ergab sich die italienische 1. Armee. Fast 250.000 deutsche und italienische Soldaten gerieten bei Tunis in Kriegsgefangenschaft. Die deutsche Bevölkerung reagierte entsetzt auf die hohen deutschen Verluste in Nordafrika, die als endgültige Kriegswende gedeutet wurden. Hinter vorgehaltener Hand sprach man von einem zweiten Stalingrad oder von Tunisgrad. Auch die Gesamtbilanz des Krieges in Nordafrika wies einen eindeutigen Sieger aus. US-Amerikaner, Briten und Franzosen hatten insgesamt etwa 220.000 Mann an Gefallenen, Verwundeten und Vermissten einschließlich Gefangenen zu beklagen. Bei Deutschen und Italienern summierten sich die Verluste auf 620.000 Mann. Italien 1943 und 1944. Nach dem Erfolg in Tunesien entschieden sich Großbritannien und die USA zunächst für eine Landung auf Sizilien, um dadurch den Seeweg zwischen Ägypten und Gibraltar zu öffnen, was zu einer Verkürzung der bisherigen Schifffahrtsrouten um Afrika herum führen würde. Die sowjetische Führung hätte bevorzugt, dass Briten und Amerikaner die zweite Front in Frankreich eröffnet hätten, weil sie sich davon eine stärkere Entlastung für die eigene Front erhoffte, doch Churchill lehnte ab, weil es für eine Invasion im Westen im Jahre 1943 aus seiner Sicht noch zu früh war. Aber auch durch diese Landung im Süden Europas war dem Deutschen Reich eine Verstärkung der Ostfront im Sommer 1943 nicht mehr möglich. Am 10. Juli 1943 landeten Amerikaner und Briten unter dem Oberbefehl Dwight D. Eisenhowers im Südosten Siziliens. Daraufhin brach Hitler am 13. Juli das Unternehmen Zitadelle ab und verlegte am 17. Juli gegen den Willen Mannsteins das 2. SS-Panzerkorps aus Russland nach Italien. So zeigte die Landung auf Sizilien doch gewisse Wirkung, wenn es auch nicht die von Stalin gewünschte zweite Front war. Der Große Faschistische Rat beschloss auf einer Sitzung am 24. Juli 1943 mit 28-19 Stimmen die Rückkehr Italiens zu verfassungsmäßigen Zuständen. Die Mehrheit versprach sich davon bessere Bedingungen der Alliierten im Falle einer Kapitulation Italiens. Am folgenden Tag ließ König Viktor Emanuel III. In Absprache mit Dino Grandi und dessen Verbündeten Mussolini nach einem Besuch im Königspalast von Carabinieri verhaften. Als neuer Ministerpräsident wurde Pietro Badoglio ernannt. Im Unternehmen Lehrgang verließen am 17. August 39.000 deutsche und 62.000 italienische Soldaten Sizilien und setzten über die Straße von Messina auf das italienische Festland über. Dort landeten am 3. September bei Reggio Calabria zwei britische Divisionen gegen nur geringen Widerstand der Verteidiger. Am selben Tag schloss die neue italienische Regierung mit den Alliierten den Waffenstillstand von Cassibile, der 5 Tage später von Eisenhower über Radio Algier bekannt gegeben wurde. Daraufhin wurde der Fall Achse ausgelöst, in dem 20 deutsche Divisionen die Hälfte des italienischen Heeres entwaffneten und internierten. Am 12. September gelang es 72 deutschen Fallschirmjägern in einer Kommandoaktion, Mussolini aus seiner Gefangenschaft im Hotel Campo Imperatore zu befreien. Er proklamierte die italienische Sozialrepublik, die er von der Kleinstadt Salò am Gardasee aus führte, und ließ den Kampf gegen die Alliierten an deutscher Seite fortsetzen. Den Begriff faschistisch hielt er inzwischen für so wenig werbewirksam, dass er im Staatsnamen auf ihn verzichtete. Als sich die auf der griechischen Insel Kefalonia stationierten italienischen Soldaten ihrer Entwaffnung widersetzten, wurden zwischen dem 18. und dem 23. September etwa 5000 Italiener gefangen genommen und von deutschen Gebirgsjägertruppen erschossen. Am 13. Oktober erklärte die Badoglio-Regierung dem Deutschen Reich den Krieg. An der Seite der offiziellen italienischen Verbände operierte auch eine Partisanenarmee von 256.000 Frauen und Männern. Der Vormarsch der Alliierten in Süditalien erfolgte nur sehr langsam. Deutsche Soldaten verteidigten ihre Stellungen bis zum Äußersten, während im Hinterland schon die nächsten Verteidigungsstellungen ausgehoben wurden. An der Gustavlinie zwischen Ortona an der Adria und dem Golf von Gaeta am Tyrrhenischen Meer blieben im Winter 1943 / 44 die alliierten Angriffe erfolglos. Auch eine US-amerikanische Landung Ende Januar 1944 bei Anzio und Nettuno nördlich, das heißt im Rücken der Gustavlinie, führte nicht zum Ziel. Zusätzliche deutsche Divisionen wurden nach Italien verlegt. Am 15. Februar 1944 wurde während der Schlacht um Monte Cassino das bis dahin von den Deutschen nicht besetzte Bergkloster, das eine strategische Lage in der Gustavlinie hatte, aus der Luft bombardiert und zwei Tage später durch Artilleriebeschuss völlig zerstört. 50.000 deutsche Verteidiger, darunter viele Veteranen der Landung auf Kreta, verschanzten sich daraufhin in den und um die Ruinen des Klosters, das von 200.000 alliierten Soldaten aus 11 Nationen erfolglos angegriffen wurde. Vorher hatte Churchill angekündigt, Italien sei der weiche Unterleib Europas. Erst drei Monate später, am 18. Mai, eroberten neuseeländische, indische und polnische Truppen Monte Cassino. Nachdem das Hindernis Monte Cassino überwunden war, vereinten die Alliierten am 25. Mai ihre beiden Fronten nördlich und südlich der Gustavlinie und begannen, weiter nach Norden vorzurücken. Generalfeldmarschall Albert Kesselring, Oberbefehlshaber der Heeresverbände in Italien, ließ Rom zur offenen Stadt erklären. Am 5. Juni besetzten daraufhin alliierte Truppen kampflos die Stadt. Die Hoffnung der Alliierten, die Wehrmacht danach bis in die Alpen zurückdrängen zu können, wurde an der Verteidigungslinie in den nördlichen Apennin zwischen La Spezia am Mittelmeer und Rimini an der Adria vorerst zerschlagen, so dass 1944 der Krieg in Italien noch längst nicht zu Ende war, aber am Ausgang dieses Kampfes konnte es im Frühsommer 1944 keine ernsthaften Zweifel mehr geben. Von Stalingrad bis Leningrad, Oktober 1942 bis März 1944. Trotz der angespannten Kräfte und Nachschubsituation hatte Hitler am 23. Juli 1942 in Abänderung des ursprünglichen Plans und gegen teilweise erhebliche Bedenken der Generalität neben der südlichen Offensive in Richtung des Kaukasusgebietes eine gleichzeitige Offensive gegen Stalingrad befohlen. Die Heeresgruppe Süd wurde deswegen in die Heeresgruppe A und Heeresgruppe B aufgeteilt. Ursprünglich sollte zuerst Stalingrad als Verkehrsknotenpunkt und danach das Kaukasusgebiet mit seinen Ölquellen erobert werden. Aus dem Nacheinander wurde die Gleichzeitigkeit zweier Offensiven mit gefährlich überdehnten Flanken. Eine deutsche Panzerabteilung erreichte am Abend des 23. August 1942 die Wolga. Am selben Tag bombardierten 600 Maschinen der Luftwaffe Stalingrad und die ersten Einheiten der 6. Armee konnten in die Außenbezirke der Stadt eindringen. In erbitterten Einzelkämpfen in den Häusern und Straßen kamen die Deutschen nur unter hohen Opfern voran. Schließlich beherrschte die 6. Armee zwar etwa 90% der in einen Trümmerhaufen verwandelten Stadt, die vollständige Inbesitznahme misslang jedoch. Einen schmalen westlichen Uferstreifen der Wolga, an dem ständig neue Truppen angelandet wurden, konnten die sowjetischen Verteidiger unter hohen Verlusten halten. Am 19. November begann die Großoffensive der Roten Armee gegen die rumänischen und deutschen Linien weit nordwestlich und südlich von Stalingrad mit einer riesigen Umzingelungsbewegung. Wenige Tage später vereinigten sich die sowjetischen Panzerspitzen bei Kalatsch am Don. Damit war die VI. Armee weiträumig eingekesselt. Die von Göring versprochene Luftversorgung war nicht durchführbar. Die deutschen Verbände waren recht unbeweglich und völlig unterversorgt. Ein Entsatzangriff der 4. Panzerarmee unter dem Namen Unternehmen Wintergewitter, der bis zu 48 Kilometer an den Belagerungsring heranführte, musste am 23. Dezember abgebrochen werden. Generaloberst Paulus schätzte einen Ausbruchsversuch wegen mangelnder Treibstoffreserven als unmöglich ein, fühlte sich an den Haltebefehl Hitlers gebunden und gab weder einen Befehl zum Ausbruch aus dem Kessel, noch wollte er kapitulieren. Am 10. Januar 1943 eröffneten daraufhin sieben sowjetische Armeen den Angriff auf die Stadt. Bis zum 23. Januar eroberten sie die Flugplätze Pitomnik und Gumrak. Am 24. Januar gelang es ihnen, den Kessel in eine nördliche und eine südliche Hälfte zu spalten. Am 25. Januar verließ die letzte Ju-52 den Behelfsflugplatz Stalingradski. Am 31. Januar ging Paulus, zwischenzeitlich zum Generalfeldmarschall befördert, angesichts der aussichtslosen Lage in sowjetische Gefangenschaft, ohne eine Gesamtkapitulation der VI. Armee auszusprechen. Es folgten ungeregelte Teilkapitulationen von Einheiten des Südkessels, der Nordkessel kämpfte noch bis zum 2. Februar. In der Schlacht um Stalingrad kamen je nach Quelle zwischen 700.000 und 1,5 Millionen Menschen ums Leben. Die sowjetischen Verluste betrugen 500.000 Tote. Die deutsche Armee und ihre Verbündeten verloren, Tote und Gefangene zusammengerechnet, eine 500.000 Mann. Als die BBC die Gefangennahme von 91.000 deutschen Soldaten gemeldet hatte, verbreitete sich in Deutschland die Nachricht, dass Goebbels die Bevölkerung angelogen hatte, als er im Rundfunk verkündete, die gesamte 6. Armee sei kämpfend untergegangen. Der Schock dieser Niederlage war unbeschreiblich. Schätzungen nennen 5.000 Soldaten der Wehrmacht, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrten, unter ihnen Generalfeldmarschall Paulus, sein Stabschef und die meisten anderen hohen Offiziere. Die Schlacht von Stalingrad war nach der Niederlage gegen die Briten bei El Alamein im Oktober 1942 die zweite, noch größere Katastrophe der deutschen Wehrmacht. Sie war der psychologische Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Von nun an ging es an allen Fronten unaufhaltsam zurück, und ab diesem Zeitpunkt nahmen die Zweifel der Deutschen am Endsieg massiv zu, ungeachtet der Sportpalastrede von Goebbels am 18. Februar 1943 mit dem Aufruf zum totalen Krieg und der frenetischen Zustimmung ihrer ausgewählten Zuhörer. So kommt Heinz Boberach, der Herausgeber der Meldungen aus dem Reich, zu dem Befund, Zitat, dass mit der Niederlage von Stalingrad 1943 ein Stimmungsumschwung begonnen hat, der durch die Kapitulation der deutschen Truppen in Nordafrika im Mai 1943 und die Steigerung der Luftangriffe noch verstärkt wurde. Zitat Ende. Am 16. Februar wurde die Stadt Charkow von Truppen der Wehrmacht und Waffen-SS unter dem Befehl von SS-Obergruppenführer Paul Hauser gegen den Befehl Hitlers aufgegeben, um einer drohenden Einkesselung zu entgehen. Am 21. Februar begann eine deutsche Gegenoffensive. Bis zum 14. März wurde das Gebiet bis zum mittleren Donezk einschließlich Charkows zurückerobert. Dabei wurden erhebliche Geländegewinne erzielt, dem Gegner hohe Verluste beigebracht und wieder eine geschlossene Front hergestellt. Ein im Frühjahr 1943 potenziell bevorstehender Zusammenbruch der Ostfront wurde so verhindert. Eine weitere Offensive im Sommer Das Unternehmen Citadelle sollte den Frontbogen bei Kursk ausräumen, große Teile der Roten Armee einkesseln und schwankende Verbündete nach der Niederlage bei Stalingrad von Deutschlands Stärke überzeugen. Das Unternehmen gipfelte in der größten Panzerschlacht der Geschichte. Der monatelang vorbereitete Angriff war jedoch von der Roten Armee vorausgesehen worden, die sich durch tiefe Verteidigungsstellungen vorbereitet hatte und blieb nach einigen Tagen stecken. Der deutsche Vorstoß wurde auf dem Höhepunkt der Schlacht abgebrochen. Die sowjetische Gegenoffensive bei Orel, die ihrerseits das Ziel verfolgte, Teile der Heeresgruppe Mitte einzukesseln, und die Verlegung des 2. SS-Panzerkorps nach Italien aufgrund der am 10. Juli erfolgten Landung der Westalliierten auf Sizilien waren die entscheidenden Gründe für den Abbruch des Unternehmens Citadelle. Die im Unternehmen Citadelle verlorenen deutschen Panzerreserven konnten nicht mehr ersetzt werden. Die Verluste bedeuteten damit die endgültige Kriegswende zugunsten der Sowjetunion. Nach mehreren sowjetischen Gegenoffensiven in den folgenden Monaten musste die Wehrmacht an der gesamten Front den Rückzug antreten, wobei auch die Schlacht um die Krim mit einer deutschen Niederlage endete. Weitere größere Schlachten waren die Schlacht am Dnepr und die Dnepr-Karpaten-Operation. Am Ende des Jahres 1943 war Kiew wieder in der Hand der Sowjetunion. Mitte Januar 1944 verlief die Ostfront von Leningrad im Norden über die Pripjet-Sümpfe bis zur Krim im Süden. In der am 14. Januar 1944 begonnenen Leningrad-Nowgoroder Operation wurde der deutsche Belagerungsring um Leningrad im gleichen Monat gesprengt. Die folgende sowjetische Frühjahrsoffensive brachte weitere Gebietsgewinne, und die Wehrmacht musste sich bis zum Peipussee zurückziehen. Am 12. Mai war die Krim wieder in sowjetischer Hand. Am 9. Juni begann die Offensive an der finnischen Front auf der karelischen Landenge. Ende Juni kam dieser Angriff auf Höhe der alten Grenze von 1940 zum Stillstand. Von der Invasion bis zum Kriegsende, Juni 1944 bis Mai 1945. Westfront 1944-1945. Mit Jahresbeginn übernahm Erwin Rommel den Oberbefehl der deutschen Heeresgruppe B an der Westfront nördlich der Loire. Am 21. Januar 1944 begann die deutsche Luftwaffe wieder mit Angriffen auf London, die bis zum April fortgesetzt wurden. Während die Alliierten damit beschäftigt waren, riesige Mengen Versorgungsmaterial anzuhäufen, verstärkten die Deutschen ihre Küstenbefestigungen am Atlantikwall. Der Plan für die Operation Overlord ging auf schon 1941 erarbeitete Invasionspläne zurück und war vom britischen Lieutenant General Sir Frederick Morgan für die endgültige Fassung überarbeitet worden. Der Plan sah vor, mit 4 Armeen zu landen und dann schnell ins Landesinnere vorzustoßen. Hitler und der deutsche Planungsstab waren unzureichend auf die Invasion eingestellt. Sie erwarteten die Landung am Pas-de-Calais, der engsten Stelle des Ärmelkanals. Das Gebiet von Calvados, wo die Alliierten schließlich an Land gingen, wurde stellenweise nur mit einigen Metern Stacheldraht und wenigen MG-Nestern verteidigt. Andere Abschnitte waren trotz der falschen Erwartungen des Oberkommandos der Wehrmacht über den Ort der Invasion dennoch recht schwer befestigt. Das Invasionsgebiet war aufgeteilt in 5 Landungsabschnitte mit den Decknamen Juno, Gold und Sword. Das waren britisch-kanadische Landungsabschnitte sowie Utah und Omaha für die US-amerikanischen Landungsabschnitte. Die Bombardierungen der Küste aus der Luft und Beschießungen von See verliefen planmäßig, verfehlten bei Omaha jedoch die erste deutsche Linie. Das führte zusammen mit der Tatsache, dass die Deutschen dort zwei Divisionen statt der nur einen vermuteten Division zur Verfügung hatten, zu sehr schweren Verlusten, etwa 70% der ersten Welle der anlandenden Soldaten. Am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, und danach waren an der Operation Neptun, dem eigentlichen Invasionsunternehmen, fast 6.700 Schiffe und über 14.000 Flugzeuge beteiligt, die insgesamt 156.115 alliierte Soldaten aus den USA, Kanada und Großbritannien an Land setzten. Am frühen Morgen des 6. Juni starteten mehrere Luftlandeeinheiten zu ihren Einsätzen in das Hinterland. Wegen Navigationsfehlern und überraschend starken deutschen Flakfeuers erreichten viele Maschinen nicht die vorgesehenen Absprungzonen, sodass die Fallschirmspringer über weiten Teilen der Halbinsel Cotentin abgesetzt wurden. Obwohl die Alliierten gewaltige Kräfte aufgeboten hatten, kamen sie stellenweise nur sehr langsam voran. Andererseits gelang es der deutschen Seite aufgrund der alliierten Luftüberlegenheit und des großflächig zerstörten Schienennetzes nicht, schnell zusätzliche Einheiten in das Kampfgebiet der Normandie zu verlegen. Cherbourg im Norden der Cotentin-Halbinsel ging am 26. Juni nach starkem amerikanischen Artilleriebeschuss und heftigen Straßenkämpfen verloren. Die Einnahme von Caen, einem Primärziel des ersten Landungstages, erwies sich für die alliierten Truppen der Briten und Kanadier an der Ostseite des Normandie-Brückenkopfes als ungleich schwieriger. Erst nach 6 Wochen verlustreicher Kämpfe konnten sie die Stadt am 19. Juli vollständig besetzen. Am 15. August begann eine zweite Invasion in Südfrankreich an der Côte d'Azur zwischen Toulon und Cannes. An der Landung waren 880 alliierte Seeschiffe, darunter 4 Flugzeugträger, 6 Schlachtschiffe, 21 Kreuzer und über 100 Zerstörer, insgesamt 34 französische Schiffe und 1370 Landungsboote sowie ungefähr 5000 Flugzeuge beteiligt. 3 US-amerikanische Divisionen bildeten die Angriffstruppen. Die US-amerikanischen und französischen Truppen stießen kaum auf Widerstand und rückten zügig durch das Rhônetal nach Norden vor. Im September hatten sie bereits die Vogesen und das Elsass erreicht. In der Normandie unternahmen die Amerikaner am 25. Juli einen Ausbruchsversuch aus ihrem Brückenkopfsektor, der in den Folgetagen im Westen zur Abschnürung der Cotentin-Halbinsel bis nach Avranches führte. Im Osten konnten US-amerikanische Einheiten bei Saint-Lô nach anfänglicher Verzögerung schnell die deutsche Front durchbrechen. Am 6. August starteten die Deutschen zwar unter dem leitenden Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, einen Gegenangriff bei Mortain. Dieser wurde aber schon nach 2 Tagen wieder gestoppt, was mit Hilfe der nördlich kämpfenden Briten und Kanadier zum Kessel von Falaise führte. Am 25. August wurde Paris befreit. Der deutsche Stadtkommandant General Dietrich von Scholtitz hatte Hitlers Befehl, die Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen und dann zu zerstören, nicht ausgeführt und ergab sich mit seinen Truppen aus Mangel an Waffen kampflos. Wegen der enormen Materialfülle und absoluten Luftherrschaft konnten deutsche Truppenansammlungen zu jeder Zeit zerschlagen werden, und die Alliierten kamen in der Folgezeit recht zügig voran. Zwar überdehnten sie bei ihrem schnellen Vorstoß zum deutschen Westwall ihre Versorgungslinien, aber nach dem Aufbau neuer, schneller Nachschubwege gelang es vor allem, den in großen Mengen benötigten Treibstoff bereitzustellen. Bereits am 3. September fiel Brüssel und am Tag darauf konnte Antwerpen besetzt werden. Einzig bei der Luftlandeoperation Market Garden konnte das 2. SS-Panzerkorps Amerikanern, Briten und Polen bei und in Arnheim noch einmal eine schwere Niederlage beibringen. Nach dem Verlust der Atlantikhäfen am Ärmelkanal und vor allem in der Bretagne setzte die deutsche Marine ihren U-Boot-Krieg von Norwegen aus fort. Bis zum 1. September griffen die Deutschen von Abschussrampen in Nordfrankreich aus mit Marschflugkörpern V1 und Raketen V2 London an. Beide Typen, von denen 9300 bzw. 3000 gestartet wurden, waren für die Bekämpfung von Einzelzielen zu ungenau und konnten daher nur gegen große Städte eingesetzt werden. Mit Arbeiten an dem Projekt Friesenwall sollte dem direkten Eindringen der Alliierten an der deutschen Nordseeküste entgegengewirkt werden. Er wurde jedoch nicht fertiggestellt. Am 21. Oktober eroberten US-Soldaten nach heftigen Kämpfen Aachen als erste deutsche Großstadt und stießen von dort bis zur Ruhr vor, wurden aber im Hürtgenwald in äußerst verlustreiche Kämpfe verwickelt. Die Schlacht im Hürtgenwald wurde die längste Schlacht, nämlich von Oktober 1944 bis Februar 1945, die je auf deutschem Boden tobte. Für die Amerikaner war es der verlustreichste Kampf auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Das stark bewaldete, hügelige Gebiet und die schlechte sowie sehr kalte Witterung begünstigten die deutschen Verteidiger, sodass die amerikanischen Soldaten ihre materielle Überlegenheit nicht ausspielen konnten. Erst im Februar 1945 gelang es der US-Armee, weiter zum Rhein vorzurücken. Auch im Süden, in Lothringen und im Elsass, blieb es bei Teilerfolgen für die Alliierten. Die Festung Metz und Straßburg wurden besetzt. Am 16. Dezember eröffneten die Deutschen die Ardennenoffensive, um die Oberhand im Westen zurückzugewinnen. Das Operationsziel, die Linien der Alliierten zu spalten, in breiter Front nach Belgien vorzustoßen und den alliierten Nachschubhafen Antwerpen zu besetzen, konnte nicht einmal annähernd erreicht werden. Zum Jahreswechsel 1944/45 war nicht mehr zu übersehen, dass die Offensive stecken geblieben war, nachdem auch das Unternehmen Bodenplatte gescheitert war. Da in der Ardennenoffensive und beim Unternehmen Nordwind die letzten Treibstoffreserven aufgezehrt wurden, waren Luftwaffe, Heer und Marine an allen Kriegsschauplätzen danach weitgehend bewegungslos, weil die deutschen Hydrierwerke in der zweiten Jahreshälfte 1944 immer wieder bombardiert worden waren. Es nützte nichts, dass immer noch viele Panzer und Flugzeuge fertiggestellt wurden. Am 7. März 1945 erreichten US-Soldaten die nicht vollständig zerstörte Brücke bei Remagen südlich des Ruhrgebiets, sodass sie einen Brückenkopf auf dem rechtsrheinischen Ufer einrichten konnten. Am 23. März begann die Operation Plunder zur Rheinüberquerung nördlich des Ruhrgebiets bei Wesel durch britische, amerikanische und kanadische Soldaten. Die Heeresgruppe B der Wehrmacht unter Feldmarschall Walter Model mit über 320.000 Soldaten, mehr als in Stalingrad, wurde am 1. April im sogenannten Ruhrkessel eingeschlossen. Damit war der Krieg im Westen, militärisch gesehen, endgültig verloren. Die Heeresgruppe B kapitulierte am 18. April, weil 2/3 der Soldaten ohne Waffen waren und in hellen Scharen desertierten. Am selben Tag nahmen US-Truppen Magdeburg ein, einen Tag später Leipzig. In der Nacht vom 16. auf den 17. April 1945 eroberten französische Truppen unter dem Befehl von General Jean de Lattre de Tassigny Freudenstadt. US-amerikanische Luftangriffe und französischer Artilleriebeschuss hatten vorher das Zentrum der Stadt fast vollständig zerstört. Beim Einmarsch der französischen Truppen gab es zahlreiche Ausschreitungen gegenüber der Zivilbevölkerung, zum Beispiel Plünderungen und Vergewaltigungen durch marokkanische Soldaten. Die französischen Truppen zogen weiter in Richtung Rottweil und Stuttgart. Zugleich rückte die britische Armee vom Niederrhein aus zügig nach Norddeutschland vor. Am 25. April trafen sich US-amerikanische und sowjetische Truppen südlich von Torgau an der Elbe. Damit waren die auf ihrem Heimatboden und in angrenzenden Gebieten kämpfenden deutschen Truppen in zwei voneinander getrennte Kampfräume gespalten. Am 26. April fiel Bremen an die Briten. In rascher Folge nahmen sie Lübeck und Hamburg, während britisch-kanadische Truppen in Wismar einmarschierten. Am 5. Mai kapitulierte Generaloberst Blaskowitz, dessen Truppen in Holland eingekesselt waren. Während die britischen Einheiten Norddeutschland eroberten, drangen US-Truppen rasch nach Süddeutschland und weiter nach Tirol vor, oft als Befreier begrüßt. Viele Soldaten ließen sich einfach überrollen und gefangen nehmen. Die Amerikaner besetzten am 30. April München. Stuttgart fiel am 22. April an die französische Armee, die nach Süden bis vor Arlberg vordrang. Die US-Armee traf am 3. Mai am Brennerpass mit ihren Landsleuten zusammen, die von Süden her Oberitalien besetzt hatten. In Italien wurde Bologna am 21. April von polnischen Truppen besetzt. Benito Mussolini flüchtete am 25. April vor den Alliierten, die am 27. April Genua besetzten. Einen Tag später ergriffen italienische Partisanen Mussolini in Dongo und erschossen ihn. Am 2. Mai kapitulierten die deutschen Einheiten in Italien. Am selben Tag marschierten britische Truppen in Triest ein. Ostfront 1944/45. In zeitlicher Abstimmung mit der Invasion im Westen gelang der Sowjetunion im Juni und Juli 1944 mit der Operation Bagration die vollständige Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte. Sie gilt mit einem Verlust von 28 Divisionen der Wehrmacht als verlustreichste Niederlage in der deutschen Militärgeschichte. Die Rote Armee konnte bis kurz vor Warschau und zur Grenze Ostpreußens vorstoßen. Am 3. Juli eroberten die sowjetischen Truppen Minsk zurück. Weiter südlich drang ab dem 13. Juli in Galizien eine weitere sowjetische Offensive bis Lemberg an die Weichsel vor. Ab diesem Zeitpunkt war die Wehrmacht nur noch zu hinhaltendem Widerstand gegen die Rote Armee fähig. Am 1. August begann der Warschauer Aufstand der polnischen Heimatarmee. Am 20. August marschierte die Rote Armee in Rumänien ein, woraufhin am 23. August König Michael durch einen Staatsstreich den Diktator Ion Antonescu stürzte und am 24. August die rumänische Armee den Kampf an Deutschlands Seite einstellte. Als die Wehrmacht am 29. August aufgrund zunehmender Partisanenaktivitäten mit der militärischen Besetzung der Slowakei begann, brach dort der slowakische Nationalaufstand aus, der von Teilen der slowakischen Armee getragen wurde. Die Erfolge der Sowjetunion zwangen die Wehrmacht zum Rückzug aus Griechenland. Am 13. Oktober rückten britische Einheiten in Athen ein. Am 5. September nahm die Rote Armee Bulgarien ein. Der Unterstützung durch die Sowjetunion sicher, führten die bulgarischen Kommunisten am 9. September eine gewaltsame Änderung der Staatsform herbei und übernahmen die Führung im Land. Die finnische Regierung schloss am 19. September einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion. Am 20. Oktober eroberten sowjetische Einheiten und jugoslawische Partisanen unter Tito die Hauptstadt Belgrad. Im Norden zog sich die Heeresgruppe Nord am 13. Oktober aus Riga nach Kurland zurück. In Ostpreußen kam die Offensive der Sowjetunion im Oktober nach anfänglichen Erfolgen zum Erliegen. In der Schlacht um Budapest wurde die ungarische Hauptstadt belagert, konnte aber erst am 11. Februar 1945 von der Roten Armee eingenommen werden. Die Rote Armee stieß Anfang 1945 von Warschau aus nach Norden vor und schnitt damit Ostpreußen vom Deutschen Reich ab. Zehntausende Deutsche flohen während der Schlacht um Ostpreußen über das zugefrorene Frische Haff nach Westen. Insgesamt gelangten über 2 Millionen Flüchtlinge über das Meer nach Westen. Im Zuge dieser Rettungsaktion wurde am 30. Januar das ehemalige KdF-Schiff Wilhelm Gustloff mit Tausenden von Menschen an Bord von dem U-Boot S-13 der Baltischen Flotte torpediert und ging auf Höhe von Stolpmünde unter, wo 11 Tage später die Stoiben ebenfalls ein Opfer von S-13 wurde. Die Versenkungen der Schiffe Gustloff, Stoiben und Goya sowie Kap Arkona mit zusammen mehr als 20.000 Opfern gelten als die größten Katastrophen der Schifffahrt. Am 27. Januar erreichte die Rote Armee das KZ Auschwitz-Birkenau, das von der SS zuvor aufgegeben worden war. Am selben Tag erreichten erste sowjetische Einheiten Küstrin und damit die Oder. In der Schlacht um Königsberg besetzten die russischen Angreifer am 9. April endgültig die Stadt. Nach der sowjetischen Weichsel-Oder-Operation stand die Rote Armee Ende Januar 1945 entlang der Oder und Neiße von Stettin bis Görlitz knapp 80 Kilometer vor Berlin. Bei den Seelower Höhen wurde eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs geschlagen. 1 Million deutschen Soldaten, viele davon junge, kaum kampferfahrene Rekruten, mit 1500 Panzern, 10.400 Geschützen und 3.300 Kampfflugzeugen, von denen viele mangels Treibstoff am Boden bleiben mussten, standen 1,4 Millionen sowjetische Soldaten mit 4.000 russischen Panzern und 23.000 Geschützen gegenüber. Es war der gewaltigste Feuerschlag des gesamten Krieges. Am ersten Tag wurden 1,2 Millionen Geschosse abgefeuert, deren Erschütterungen noch im 60 Kilometer entfernten Osten Berlins die Wände beben ließen. Weiter nördlich, in Pommern, hatte Rokossowskis Zweite Weißrussische Front 1,4 Millionen Soldaten, über 4.000 Panzer und 23.000 schwere Geschütze. Im Süden, an der Neiße, verfügte Konjews Erste Ukrainische Front über weitere 1,1 Millionen Soldaten und 2.150 Panzer. Alle Fronten wurden aus der Luft von 7.500 Kampfflugzeugen unterstützt. Unterdessen wurde im Süden der sowjetische Belagerungsring um Breslau am 15. Februar geschlossen, das erst am 6. Mai in die Hände der Roten Armee fiel. Am 25. April schloss sich der Belagerungsring um Berlin. Am 28. April scheiterte der Versuch der 12. Armee unter General Walter Wenck, die Hauptstadt zu entsetzen. Adolf Hitler tötete sich selbst am 30. April im Führerbunker unter der neuen Reichskanzlei. Am 2. Mai erteilte General Helmut Weidling an die letzten Verteidiger von Berlin den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen. Nach dem Scheitern der Plattensee-Offensive im Frühjahr 1945 war Ungarn am 4. April vollständig von der Roten Armee erobert. In der Wiener Operation besetzte die Rote Armee, über die burgenländische Grenze von Südosten kommend, in einem Zangenangriff zwischen dem 4. und 13. April Wien, kurz danach Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark. Im Alpenvorland und im Norden verlangsamte sich der sowjetische Vormarsch. Am 3. Mai erreichten amerikanische Truppen Salzburg und stießen weiter in das Alpenvorland vor. Am 5. Mai befreiten ihre Vorausabteilungen das KZ Mauthausen und trafen am 7. Mai mit den Sowjets am Fluss Enz an der Grenze von Ober - und Niederösterreich zusammen. Am gleichen Tag erreichte die Rote Armee Graz. Am 8. Mai 1945 trat um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte in Kraft. Die meisten der 900.000 Soldaten der Heeresgruppe Mitte, der früheren Heeresgruppe A, unter Generalfeldmarschall Schörner gerieten in sowjetische Gefangenschaft. Auch der am 5. Mai beginnende Prager Aufstand forderte in Zusammenhang mit der anfangs ungeordneten Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei eine unbekannte Zahl an Opfern. Am 10. Mai rückten sowjetische Einheiten in Prag ein. Kriegsende in Europa 1945. Einen Tag bevor Hitler sich am 30. April das Leben nahm, hatte er in seinem politischen Testament Großadmiral Karl Dönitz zum Reichspräsidenten und Oberbefehlshaber der Wehrmacht und Propagandaminister Joseph Goebbels zum Reichskanzler bestimmt. Nachdem dieser sich am 1. Mai ebenfalls das Leben genommen hatte, erklärte Dönitz am gleichen Tag in einer Rundfunkansprache die Fortsetzung des militärischen Kampfes gegen den, Zitat, vordrängenden bolschewistischen Feind. Zitat Ende. Dönitz wollte damit erreichen, dass möglichst viele Soldaten in amerikanisch-britische statt sowjetische Gefangenschaft gerieten. Nachdem die letzten Einheiten in Berlin am 2. Mai kapituliert hatten, schlug er sein Hauptquartier am 3. Mai in Flensburg-Mürwik auf und benannte eine geschäftsführende Reichsregierung unter Graf Schwerin von Krosigk. Am 4. Mai unterzeichnete der neu ernannte Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg, auf dem Trimmelow-Berg eine Urkunde zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmachtseinheiten, die im Nordwesten gegen britische Truppen gekämpft hatten. Diese Teilkapitulation trat am 5. Mai um 7 Uhr morgens in Kraft. Nachdem Eisenhower das Ansinnen eines separaten Waffenstillstands mit den Westalliierten zurückgewiesen hatte, unterzeichnete Generaloberst Jodl in Reims am 7. Mai die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen. Sie trat am 8. Mai 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft. In einem weiteren Dokument wurde die Ratifizierung dieser bedingungslosen Kapitulation durch das Oberkommando der Wehrmacht sowie die Oberbefehlshaber von Heer, Luftwaffe und Marine vereinbart. Das geschah durch Unterzeichnung einer weiteren Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. In den späten Abendstunden des 8. Mai wurde die Urkunde von Generalfeldmarschall Keitel für das Oberkommando der Wehrmacht und das Heer, Generaladmiral von Friedeburg für die Kriegsmarine und Generaloberst Stumpf für die Luftwaffe als Vertreter des Oberbefehlshabers Generalfeldmarschall von Greim unterzeichnet. Die Ratifizierung zog sich bis nach Mitternacht hin. Da die Kapitulation ebenfalls erst am 9. Mai in Moskau bekannt gegeben wurde, wird in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten der 9. Mai als Tag des Sieges begangen. Zum Kriegsende in Europa am 8. Mai befanden sich im Westen die Kanalinseln und die Städte Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, im Osten das nördliche Kurland
und im Südosten Teile der Ägäis noch unter der Kontrolle der Wehrmacht. Auch in Dänemark und Norwegen blieb die deutsche Herrschaft bis zur Kapitulation erhalten. Das Deutsche Reich selbst war weitgehend besetzt, lediglich der Alpenraum, Teile des Protektorats Böhmen und Mähren und der Großteil Schleswig-Holsteins standen noch unter Kontrolle deutscher Truppen. Während der Potsdamer Konferenz wurde Churchill von Stalin auf 400.000 noch nicht entwaffnete deutsche Soldaten in Norwegen und in Nordwestdeutschland angesprochen. Am 8. und 9. Mai versuchten ungezählte deutsche Soldaten aus dem sowjetischen Machtbereich in die von den Westalliierten kontrollierten Gebiete zu gelangen, vor allem solche aus dem böhmisch-mährischen Raum. Der großen Mehrheit gelang dies nicht, zumal die US-Armee sich strikt an die Waffenstillstandsbedingungen hielt und in ihren Bereich gelangte deutsche Soldaten in Lagern festhielt und der Sowjetunion übergab. Keinerlei Aussicht, der Gefangenschaft zu entgehen, bestand für die eingeschlossene Heeresgruppe Kurland. Stalin verkündete am 9. Mai den Völkern der Sowjetunion, man feiere den Sieg, schicke sich jedoch nicht an, Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten. Der oberste Sowjet hob in einer einseitigen Erklärung den Kriegszustand mit Deutschland erst am 25. Januar 1955 auf. Richard von Weizsäcker äußerte 1985 in seiner Rede zum 8. Mai, das Kriegsende ginge seit 1945 in der Bundesrepublik Deutschland als Befreiung vom Nationalsozialismus in die nationale Erinnerungskultur ein. Der Artikel Zweiter Weltkrieg, Kapitel Krieg in Europa, Teil 2, wurde vom Benutzer Blick am 22. Januar 2016 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Zweiter Weltkrieg. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.